ARD. Mal angenommen, niemand geht mehr in die Politik.
Wer kümmert sich dann um Schwimmbäder, Radwege oder BAföG und zerbricht unsere Demokratie?
Hallo zum Zukunftspodcast der Tagesschau. Hier ist Vera Wolfskämpf.
Und ich bin Birte Sönnissen. Und wir spielen hier bei Mal angenommen alle zwei Wochen ein neues Zukunftsszenario durch.
Heute schauen wir uns an, was passieren würde, wenn keiner mehr Politik machen will. Also wir haben ja gerade einen riesigen Bundestag hier nebenan mit mehr als 700 Abgeordneten. Stell dir vor, hat niemand mehr Lust drauf.
Ja, der Bundestag, das ist ja das eine. Da bist du ziemlich mächtig, bekommst auch ziemlich viel Geld. Aber was ist denn mit Landräten oder den ganz, ganz vielen Menschen, die ehrenamtlich Politik im Land machen?
Ja, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Wir können gerade fast jeden Tag von Angriffen auf Politikerinnen und Politiker lesen und hören. Sie werden bedrängt, beleidigt oder manchmal auch körperlich angegriffen.
Und wenn das so weitergeht, dann könnte die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so klingen.
Bei den Kommunalwahlen konnten hunderte Bürgermeisterposten und Gemeinderäte nicht neu besetzt werden, weil nicht genügend Menschen kandidiert haben. Das liegt auch daran, dass in den vergangenen Jahren Angriffe auf Politikerinnen und Politiker zugenommen haben. Studien zeigen, deutlich weniger Menschen sind bereit, sich politisch zu engagieren, aus Angst um sich selbst oder um Familienangehörige.
Also in unserem Szenario hätte mein Heimatort vielleicht keinen Bürgermeister mehr und auch nicht genug Leute, die sich im Stadtrat oder im Kreistag darum kümmern, dass alles läuft vor Ort.
Ja, und was würde das bedeuten, wenn das keiner mehr macht? Das haben wir mit Lena Weber besprochen. Sie ist Bürgermeisterin in Hermeskeil. Das hat rund 8000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt in Rheinland-Pfalz. Und Lena Weber, die kümmert sich da zum Beispiel um die Radwege, darum, dass das Internet schneller wird.
Ja, oder eben auch den Stadtumbau. Machen wir eine verkehrsberuhigte Fußgängerzone oder lassen wir den Verkehr ganz draußen oder lassen wir sie wieder befahren? Das sind solche Entscheidungen, das sind Grundsatzbeschlüsse, die fasst man eben im Stadtrat.
Und das würde in unserem Szenario eben niemand mehr so richtig machen. Also jedenfalls keiner, der vor Ort lebt, sich da auch auskennt, sondern dann wäre vielleicht jemand zuständig, der kilometerweit weg irgendwo in der Verwaltung sitzt und eben nicht in Hermeskeil wie Lena Weber. Sie ist 33 Jahre alt, sie ist da auch aufgewachsen und jetzt eben ehrenamtliche Bürgermeisterin.
Mir wurde halt immer mitgegeben, es bringt ja nichts, nur zu meckern, man muss dann auch selber ran und es besser machen.
Und deshalb hat sie sich vor 5 Jahren entschieden, eben Bürgermeisterin zu werden. Da war sie 28 und damit ja auch eine totale Ausnahme in dem Amt.
Das war tatsächlich schon ein bisschen eigen. Also erstens war ich ja auch jung, ne? Dann hieß es ja, komm, lass uns mal das regeln, wir kennen uns da halt schon ein bisschen was besser aus. Und das nächste war dann dieses klassische Mädchen. Ne? Also da habe ich echt gedacht, also wo sind wir denn hier? Ich habe doch auch eine Meinung, ich habe auch meine Erfahrungen. Und das hat mich schon ein bisschen geärgert, dass das immer so runtergespielt wurde und ich da anfangs nicht so richtig ernst genommen wurde. Es hat sich nachher schnell gedreht, weil ich glaube, so ganz schlecht habe ich meine Arbeit dann ja doch nicht gemacht.
Ach, ich kann mir das so richtig vorstellen, dieses, ach Mädchen, komm mal her, ich erzähle dir mal, wie das Ganze hier läuft. Ich glaube, das gibt's ziemlich häufig im Land.
Ja, weil Politik einfach immer noch sehr, sehr männlich ist. Also auf allen Ebenen, muss man ja sagen.
Ja, ihr könnt mal mitraten, statistisch gesehen, von 10 Bürgermeisterposten in Deutschland, wie viele Männer?
Na?
Die habe ich schon verraten, Vera. Es sind tatsächlich 9 Männer. Nur eine Frau.
Ja, Lena Weber ist also die eine Frau. Und das nicht ernst genommen werden, ist ja nur das eine. Also das andere ist, wenn man wirklich bedroht wird, wenn es Gewalt, Angriffe gibt. Und auch das hat sie schon erlebt.
Man hat mir die Reifen zerstochen, die Scheibe vom Auto eingeschlagen, den Scheibenwischer abgebrochen. Und das, was halt irgendwie sonst immer so mitläuft, sind natürlich diese Hassrede, Hasskommentare in den sozialen Medien.
Ja, besonders schlimm war es bei ihr, gerade als sie frisch ins Amt gekommen ist, weil das war mitten in der Pandemie, da waren viele sehr unzufrieden mit der Corona-Politik, aber sie hat auch weiterhin sehr viel mit Anfeindungen zu tun.
Und da ist sie nicht alleine. Es gibt eine Befragung, die haben das Bundeskriminalamt und der Deutsche Städtetag gemacht. Und die zeigt, fast die Hälfte aller Kommunalpolitikerinnen und Politiker, die haben Erfahrungen gemacht mit Beleidigungen, mit Hasspostings oder die haben auch schon Gewalt erlebt. Und zwar alleine im letzten halben Jahr, bevor diese Befragung stattfand.
Also jeder Zweite hat das erlebt. Und da muss man ja noch dazu sagen, das Problem bei all diesen Statistiken ist, ganz viele Fälle werden ja überhaupt nicht angezeigt. Also das heißt, die Polizei bekommt von den meisten Fällen nichts mit und es landet dann auch in keiner Statistik. Also egal, ob ich im Netz beschimpft werde oder mich jemand beim Wahlplakate aufhängen bedrängt.
Ein Fall, der hat in den letzten Wochen ja für besonders viel Aufmerksamkeit gesorgt. Da geht es um den Spitzenkandidaten der SPD in Sachsen für die Europawahl, Matthias Ecke. Der wurde verprügelt, als er in Dresden Plakate aufgehängt hat.
Ecke erlitt Brüche im Gesicht und musste operiert werden. Die Attacken auf ihn und andere Politiker und Wahlkampfhelfer in den vergangenen Tagen haben bundesweit Entsetzen ausgelöst.
Das ist jetzt kein komplett neues Phänomen, muss man sagen. Wenn wir zurückgucken, 2019, da wurde der Regierungspräsident von Kassel, Walter Lübcke, ermordet. Mhm. 2015 im Wahlkampf um den Posten des Kölner Oberbürgermeisters, da wurde Henriette Reker, die Kandidatin, attackiert. Und zwar am Tag vor der Wahl hat sie Wahlkampf gemacht, hat da Blumen verteilt. Und dann kam ein Rechtsextremer und hat ihr ein Messer in den Hals gerammt. Sie musste dann notoperiert werden, hat das Ganze überlebt und hat dann ihren Posten als Oberbürgermeisterin, sie ist gewählt worden, angetreten.
Ja, also auch solche krassen Fälle gibt es leider schon immer. Aber in den vergangenen Monaten haben wir wieder gehäuft davon gehört.
Der Vizekanzler war gestern auf der Rückreise vom Urlaub auf der Hallig-Hoge am Fähranleger bedrängt worden.
In einer Kneipe wurde gestern ein AfD-Landtagsabgeordneter angegriffen.
Gestern Abend wurde in Dresden eine Grünen-Politikerin bedroht. In Berlin ist Wirtschaftssenatorin Giffey leicht verletzt worden, als sie in ihrem Wahlkreis eine Bücherei besuchte.
Also gefühlt wird es irgendwie gerade schlimmer. Oder wir gucken einfach genauer hin.
Ja, es ist ja auch Wahlkampf. Also Kommunalwahlen in neuen Bundesländern stehen an und die Europawahl am 9. Juni. Wie groß ist das Problem überhaupt? Dafür brauchen wir einen Überblick. Also auch um zu sehen, was passiert da gerade im Wahlkampf, in den Dörfern, in den Städten. Haben wir diesen Überblick?
Darüber habe ich mit Britta Schellenberg gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und sie kennt sich ziemlich gut mit Kriminalitätsstatistiken aus. Und ich habe sie gefragt, wissen wir überhaupt, wie viel Gewalt es gibt gegen politisch Aktive?
Wir wissen nicht, was mit ehrenamtlichen Helfern in der Politik, in der Demokratie passiert. Wir wissen aber, dass sich immer mehr Menschen betroffen fühlen. Wir haben Erfahrungsberichte von Personen, die Wahlplakate aufhängen beispielsweise, aber auch Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, in Parteien oder in Wohlfahrtsorganisationen, sei das jetzt die Kirche oder die Arbeiterwohlfahrt beispielsweise. Und interessant ist, das sind oft eben Menschen, die gerade sich für Demokratie einsetzen. Diese Menschen werden in den letzten Jahren vermehrt angegriffen.
Also was gerade den Leuten passiert, die ehrenamtlich im Wahlkampf unterwegs sind, das wissen wir ja gar nicht so genau. Aber es gibt ja Statistiken, die zumindest erfassen, was denen passiert, die ein politisches Amt haben. Also Ministerin, Bürgermeister, Landräte oder die im Kreistag sitzen, im Landtag oder hier im Bundestag.
Die aktuelle Statistik für letztes Jahr haben das Bundeskriminalamt und das Bundesinnenministerium gerade vorgestellt. Und demnach haben die Angriffe um fast ein Drittel zugenommen, wenn man das mit dem Jahr davor vergleicht.
Also da kann man schon einen klaren Trend erkennen, es wird mehr.
Ja, und am meisten angezeigt werden Beleidigungen und Bedrohungen, aber auch die Zahl der Körperverletzungen steigt.
Also wir haben zwar Zahlen, aber diese Zahlen haben einen großen Haken, sagt Britta Schellenberg, die Politikwissenschaftlerin.
Also es ist tatsächlich so, im Bereich Hasskriminalität müssten die Zahlen, wenn alle erfasst würden, um ungefähr 1 Millionenfach höher sein. Gerade auch bei Gewaltdelikten.
Millionenfach. Also es müsste Millionenmal mehr sein.
Genau, das hat Britta Schellenberg tatsächlich gesagt. Denn es gibt inzwischen auch Studien, zum Beispiel von der Polizei, die sich damit beschäftigen, wie viele Taten gar nicht erst angezeigt werden. Und wenn man das vergleicht mit den offiziellen Zahlen, dann bleibt da eben dieser Riesenunterschied.
Da stellt sich ja die Frage, warum viele Betroffene offensichtlich nicht zur Polizei gehen. Das hat mehrere Gründe. Manche trauen sich vielleicht einfach nicht, haben auch Angst, nicht ernst genommen zu werden. Und so eine Anzeige ist ja doch auch eine große Hürde.
Ja, und es kostet Zeit. Also mit allem, was dann am Ende auch da dran hängt. Einige Politikerinnen und Politiker, mit denen wir gesprochen haben, die haben gesagt, da sitzt man zum Teil einen ganzen Tag dran, wenn man wirklich jetzt jedes Hassposting, jede Beleidigung auf der Straße, wenn man all das melden würde, da bliebe kaum Zeit für irgendwas anderes.
Und wer den Fall dann weiterverfolgen will, braucht ja nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Denn irgendwann, wenn es vor Gericht geht, muss der einen Anwalt oder eine Anwältin bezahlen.
Und in unserer Zukunft, wenn die Gewalt eben gegen Politikerinnen und Politiker noch mehr zunehmen würde, dann müsste das leichter gehen. Also zum Beispiel Online-Anzeigen, die müssten überall möglich sein. Oder viele Fachleute, die fordern auch Meldestellen, die dann zum Beispiel einen passenden Anwalt vermitteln können oder die einen einfach unterstützen können mit Geld.
Also wir wissen nicht genau, wie groß das Problem ist, aber dass es eins gibt.
Oder nehmen wir es doch einfach nur stärker wahr? Das habe ich Britta Schellenberg gefragt.
Ich würde sagen, wir sehen gerade beides. Wir sehen, dass ein Teil der Bevölkerung ja sehr sensibel mit dem Thema inzwischen umgeht, dass eine Person, die trans ist, die schwul, lesbisch ist, eine Frau sich auch traut inzwischen von diesen Anfeindungen zu reden. So, und auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass wir Berichte haben, die sagen, die Stimmung ist fieser geworden, ja. Also auf der einen Seite ist sie offener geworden, das muss man ja auch sagen. Also wir haben nie so viel Offenheit und Freiheit in unserer Gesellschaft gehabt, wie wir sie aktuell haben. Aber es gibt eben eine kleine Minderheit, die sehr bösartig diese Gruppen, die ihre eigene Freiheit leben wollen und sich auch selbst verwirklichen wollen, mitreden wollen und so weiter, eben versuchen einzuschüchtern bis hin eben zu tatsächlichen Gewaltdelikten.
Also bestimmte Gruppen sind häufiger betroffen, ob das jetzt die queeren Menschen im Netz sind oder die Frau mit Kopftuch in der Bahn.
Und nicht nur sind diese Gruppen häufiger betroffen, sondern auch intensiver.
Auch da sehen wir, die Härte, die Schärfe der Attacken ist stärker ausgeprägt bei Menschen, die von Vorurteilen in unserer Gesellschaft betroffen sind. Und das sind eben Frauen, queere Menschen, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, von Antisemitismus etc.
Und das kann eben Folgen für die Demokratie haben. Wenn sich manche Menschen dann nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen, aus Angst, dass sie angefeindet werden. Dieser Effekt heißt Silencing.
Und das droht nicht nur in unserem Zukunftsszenario, sondern auch jetzt schon. Also das zeigt zum Beispiel die Netzstudie. Mehr als die Hälfte der User und Userinnen im Internet zieht sich aus Angst vor Hass im Netz aus politischen Debatten zurück. Also die Mehrheit sagt auch ihre Meinung nicht mehr.
Das würde ja dann die politische Debatte total verzerren, wenn einige einfach nicht mehr mitreden. Und wenn wir uns jetzt unsere Zukunft vorstellen, dann wären da viel weniger Gruppen, die sich an Debatten beteiligen würden. Und dafür könnte eine Minderheit lauter werden, die dann mit Rassismus und Frauenfeindlichkeit durchs Netz zieht. Und das wäre eine Gefahr für unsere Demokratie, sagt die Politikwissenschaftlerin Britta Schellenberg.
Die Demokratie, die speist sich ja auch aus Menschen, die Lust haben, Politik zu gestalten, die Lust haben, in Parteien zu arbeiten oder auch ehrenamtlich zu helfen, die Teil eben dieser ganzen Pluralität, die Demokratie bedeutet, sind und sich irgendwo engagieren für auch Gemeinwohlzwecke. Und das ist aktuell bedroht.
Eine, die dagegenhalten will, ist Wiebke Schein-Schwarzweller. Sie ist im Vorstand vom Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen und sie ist von der FDP, Bürgermeisterin in Zossen, in Brandenburg liegt das. Und sie war noch nicht mal im Amt, da hatte sie schon Patronenhülsen in ihrem Briefkasten.
2019, mein Wahlkampf war echt schlimm, dann hat sich das so ein bisschen relativiert. Aber was irgendwie Gemüter in Zossen auch aufheizt, sind, dass Verleumdungen über meine Person quasi verbreitet werden. Und nicht nur über meine Person, sondern eben auch über meinen Ehemann. Und wir immer dagegenhalten müssen und sagen müssen, nee, also das ist nicht so. Und wenn man dann eben noch ein weiteres Gerücht verbreitet, dann ist irgendwann die Situation so, dass man das Gefühl hat, boah, die Leute hassen einen.
Das finde ich schon krass, wenn man sich selber vorstellt, boah, ich engagiere mich hier eigentlich und die Leute hassen einen. Mhm. Und das trifft nicht nur mich selbst, wenn ich vielleicht Politik mache, sondern auch ganze Familien, die ja häufig mit reingezogen werden, die auch bedroht werden, obwohl die gar nicht politisch aktiv sind.
Ja, Wiebke Schein-Schwarzweller lässt sich davon in ihrem Amt als Bürgermeisterin nicht einschüchtern. Aber sie sagt auch, sie würde jetzt nicht mehr überall allein hingehen.
Ich möchte jetzt auch nicht in Zossen-Plakate hängen, wissen Sie? Also würde ich auch sagen, ja, komm mal bitte mit und schau mal, ich würde es nie alleine tun. Ja, weil ich eben auch dann Furcht davor habe, was passieren könnte. Und von jedem anderen Kommunalpolitiker kann ich das auch verstehen.
Es ist ja zum Teil jetzt schon so, vor allem auf dem Land, da finden sich keine 2, 3 Leute, die gemeinsam Plakate aufhängen. Und wenn ich mir jetzt unser Szenario in Zukunft vorstelle, wo es dann in manchen Regionen vielleicht noch viel weniger Leute gibt, die zusammen losgehen könnten, dann gibt es vielleicht gar keine Plakate mehr oder von bestimmten Parteien keine Plakate mehr.
Ja, und zum Wahlkampf gehört ja noch mehr. Also auch, dass ich mal persönlich Politikerinnen und Politikern begegne, zum Beispiel. Ob jetzt an einem Stand in der Fußgängerzone.
Wo ich dann so einen Luftballon bekomme oder einen Kuli oder eine Blume.
Oder einen Flyer. Ja, aber es gibt natürlich auch die große Bühne auf dem Marktplatz. Und das alles ist natürlich schwieriger, wenn die Gefahr noch größer wird, dass es Angriffe gibt. Die Angst haben ja viele jetzt schon, sagt auch Wiebke Schein-Schwarzweller.
Es muss erstmal was passieren, bevor man dann tatsächlich Schutz bekommt. Und ja, wir haben beispielsweise einen Bürger bei uns in der Stadt oder mehrere Bürger bei uns in der Stadt, wo ich denke, das sind potenzielle Zeitbomben. Ja, da wird früher oder später irgendwas passieren, weil sie mittlerweile fast jeden Kommunalpolitiker beleidigen. Also nicht nur meine Person, sondern eben auch andere. Ich kann diesen Menschen aber tatsächlich nicht von den Sitzungen aussperren. Und das sind Punkte, wo ich mir aber tatsächlich wünsche, dass diese Themen ernst genommen werden und dass man eben ja, aus dem, was bereits passiert ist, lernt und nicht aus dem, was noch kommen wird.
Dass wirklich noch mehr schlimme Dinge passieren, das kann eigentlich niemand wollen. Auch nicht, dass Wahlkämpfe eingeschränkt werden. Also, was können wir machen, damit das nicht passiert?
Darüber habe ich gesprochen mit Katharina Nokun. Sie ist Publizistin, hat auch einen Podcast, in dem es um Politik geht und beschäftigt sich viel mit Hass und Hetze im Netz.
Klar, man kann nicht jeder Bürgermeisterin, jedem Bürgermeister einen 24-Stunden-Polizeibereitschaftsdienst an die Seite stellen. Aber wenn gemeldet wird, hier ist eine Situation, da fühle ich mich bedroht, dann finde ich, sollte man nicht diskutieren müssen, ob dann die Streife vorbeikommt. Ich finde, das ist Aufgabe der Behörden, unsere Amtsträgerinnen und Amtsträger so in dieser Art und Weise zu beschützen, dass sie ihre Arbeit ausführen können. Viele Menschen auf kommunaler Ebene, die mit Bedrohung konfrontiert sind, sagen, wenn ich zur Polizei gehe, wäre ich damit nicht ernst genommen. Wenn die Bedrohung auf Social Media stattfindet, in verbaler Form, wird dann abgewiegelt oder ja die Schuld so ein bisschen umgedreht nach dem Motto, naja, was erwartest du denn, wenn du dich öffentlich positionierst? Und jetzt muss man sagen, so naja, also was erwarten entsprechende Akteure, die sowas sagen, denn wenn niemand sich mehr traut, sich öffentlich zu äußern, dann ist die Demokratie am Ende.
Jetzt muss man sagen, einige Politikerinnen und Politiker, mit denen wir gesprochen haben, die sagen, wir spüren, da findet auch gerade bei der Polizei ein Umdenken statt, je nachdem, wo man unterwegs ist. Da kommt die Polizei am Wahlkampfstand zum Beispiel vorbei, lässt eine Telefonnummer da und sagt, wenn ihr irgendwas habt, ruft uns an, wir sind sofort wieder da. An manchen Orten ist die Polizeipräsenz inzwischen auch höher.
Ja, was kann man tun, damit es gar nicht erst dazu kommt? Strafen verschärfen, um abzuschrecken?
Ja, das fordern ja gerade wieder einige. Ist ja immer die erste Forderung. Schärfere Strafen.
Katharina Nokun sagt, das ist nicht nötig. Unsere Gesetze reichen aus. Wir müssen sie nur besser durchsetzen. Also schneller verurteilen, härtere Strafen aussprechen. Das würde im besten Fall dann auch den einen oder anderen abschrecken. Und wir können noch etwas tun, nämlich auf unsere Sprache achten, auch darauf, wie wir miteinander umgehen.
Es gibt auch ein Vorfeld der körperlichen Gewalt und das ist eben die verbale Gewalt. Und hier erleben wir vor allem durch das Agieren der AfD eine radikale Verrohung in den letzten Jahren. Und man merkt eben auch, dass einige konservative Politikerinnen und Politiker sich davon sozusagen anstecken lassen. Und ich finde es sehr gefährlich, einen Überbietungswettbewerb zu betreiben, insbesondere im Wahlkampf, wo Grenzen überschritten werden, wo beispielsweise politische Konkurrenten eben ja entmenschlicht werden, wo man davon spricht, jemanden zu jagen, was ja Alexander Gauland gemacht hat.
Alexander Gauland, der ehemalige AfD-Chef.
Also was wir gehört haben, ist ja ein Appell auch von Katharina Nokun an Politikerinnen und Politiker. Die andere Frage ist, was können wir alle tun, die Gesellschaft und die politisch Engagierten, mit denen wir gesprochen haben, die sagen, was helfen würde, ist Unterstützung auf alle verschiedenen Arten. Also auf eine Gegendemo gehen oder auch einfach zu widersprechen, wenn am Frühstückstisch in der Familie oder bei einer Familienfeier oder im Freundeskreis was gesagt wird, was gar nicht geht, dass man dann da widerspricht.
Auf keinen Fall dürfen wir uns dran gewöhnen, sagt auch Katharina Nokun.
Ich finde es sehr gut, dass wir aktuell darüber debattieren, auch wenn natürlich die aktuelle Gewalt keine Zäsur darstellt. Ich würde mir aber eine Zäsur im Umgang mit dieser Gewalt wünschen. Ich habe die Sorge, dass wir ohne diese Debatte irgendwo in so eine Normalisierungsspirale kommen. Nach dem Motto, ach, es ist wieder Wahlkampf, ach, da werden wieder ein paar Kandidierende verprügelt. Ach, dann muss man halt ein bisschen aufpassen beim Plakatieren. Das ist doch kein Zustand.
Wir haben gehört, das ist ein Stresstest für unsere Demokratie und es wäre ein echtes Problem, wenn gerade auf der unteren politischen Ebene sich keiner mehr engagieren würde.
Ja, für Landtage oder den Bundestag, da finden sich wahrscheinlich immer welche. Ist ja auch gut bezahlt. Im Zweifel wird man beschützt. Also hier in Berlin sehen wir das ja immer. Viele Ministerinnen und Minister sind umgeben von Personenschützern.
Ja, zum Beispiel auch der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Und der kommt gerne mal zu spät zu Pressekonferenzen. Ein Personenschützer steht dann immer schon im Raum und dann ist er erst entspannt. Und man merkt, ach okay, der fasst sich ans Ohr, er wird ein bisschen aufmerksamer. Dann weiß man, ach, der Minister kann nicht mehr weit sein. Und dann kommt er mit vielen weiteren Personenschützern dann in den Raum.
Ja, aber das gibt es natürlich nicht für diejenigen, die das ehrenamtlich machen. Die bekommen weniger Schutz, aber trotzdem auf den Deckel.
Ja, wie eben Lena Weber, die Bürgermeisterin aus Hermeskeil. Ihr wisst, 8000 Einwohnerinnen und Einwohner Rheinland-Pfalz, die haben wir ganz am Anfang gehört.
Ja, und sie macht das ehrenamtlich. Das heißt, sie hat noch einen Hauptjob, arbeitet 30 Stunden im Verlag.
Auch nicht so wenig.
Nee, und dann noch 50 Stunden als Bürgermeisterin. Oh. Und dafür kriegt sie 2000 Euro monatlich als Aufwandsentschädigung.
Das ist einfach zeitintensiv. Und wenn dann noch diese persönlichen Angriffe dazukommen, sagt natürlich der eine oder andere, nee, also da tue ich mir nicht an. Also das ist sowieso schon alles so herausfordernd. Ne? Wir sind ja hier total auf Leistung gepolt. Wir haben immer mehr Bestimmungen, immer mehr Richtlinien, immer mehr Regelungen zu erfüllen. Und das Amt wird ja nicht leichter. Und da sehe ich schon die Gefahr, wenn der ein oder andere sagt, ja nee, für was soll ich das denn überhaupt machen? Dass wir da immer weniger Kandidaten und Kandidatinnen finden. Und das, muss ich sagen, ist ja auch nicht unser demokratisches Verständnis. Ich will ja trotzdem eine Wahl haben.
Ja, also keine Wahl mehr in unserer Zukunft, das möchte ich nicht.
Jetzt haben wir gelernt, als Bürgermeisterin wirst du nicht reich. Bist du denn wenigstens einflussreich?
Ja, also gestalten kann man schon einiges, aber das Geld ist ja zum Beispiel oft knapp in Kommunen.
Ja, da geht es ja jetzt längst nicht mehr darum, ein schickes neues Schwimmbad häufig zu bauen, sondern eher darum zu entscheiden, welches der vorhandenen Schwimmbäder macht man dicht.
Ja, und im Fall von Lena Weber, da gibt es dann, weil sie ja ehrenamtlich ist, noch eine Ebene drüber und die entscheidet dann.
Puh, also begrenzten Einfluss hat man auch noch und dann bleibt auch kaum noch Zeit für Hobbys, Feiern, Freunde, Familie.
Ja, und selbst wenn du mal was trinken bist, kannst du dir sicher sein, dass jemand kommt und sagt, ah, die Bürgermeisterin, ich habe da mal eine Frage.
Wir müssen definitiv Kommunalpolitik ein bisschen familienfreundlicher gestalten. Also wenn ich meine Sitzungen erst nach der Arbeit mache und das abends bis 10 dauert, dann verliere ich da schon eine gewisse Zielgruppe an Menschen, die sich kommunal engagieren wollen. Also es geht ja auch nicht nur um Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, sondern es geht auch um Gemeinderatsmitglieder. Also da bringt es mir nichts, wenn ich da wirklich nur die Altherrenriege sitzen habe, weil die dann irgendwie gerade Zeit und Langeweile haben. Ich will ja auch da in den politischen Gremien einen Querschnitt der Gesellschaft abbilden.
Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass die Altherrenriege, wie sie sie nennt, ganz andere Entscheidungen trifft als vielleicht Jüngere, die gerade mit ihrer Ausbildung oder dem Studium anfangen und eine ganz andere Perspektive auf Entscheidungen hätten. Über Politikerinnen und Politiker wird viel geschimpft. Und kritisch sein, das ist auch völlig in Ordnung und das ist sogar wichtig in unserer Demokratie.
Ja klar, aber es gibt Grenzen, nämlich bei Hass und Hetze, bei Gewalt und die werden häufiger überschritten.
Und wenn unter anderem deshalb nur noch wenig Menschen Lust haben, Politik zu machen, was könnte in unserem Szenario passieren? Im schlechtesten Fall gibt es weiter Gewalt gegen Ehrenamtliche und politisch Aktive. Polizei und Justiz nehmen die Fälle nicht ernst genug und das gesellschaftliche Klima heizt sich weiter auf. Im Netz und vor Ort. Ein fairer Wahlkampf findet kaum noch statt. Auch weil sich gerade Frauen, Migrantinnen und Migranten oder queere Menschen in der politischen Debatte aus Angst zurückhalten. Und fast niemand hat mehr Lust, sich politisch zu engagieren. Erst recht nicht als Bürgermeisterin oder Gemeinderat. Über die Schließung des Schwimmbads, neue Radwege und alles, was lokal wichtig ist, entscheidet nun die Verwaltung in der nächstgrößeren Stadt, die sich viel weniger auskennt.
Es könnte aber auch ganz anders kommen. Im besten Fall haben wieder mehr Menschen Lust auf Politik. Denn in Anfeindungen und Angriffen wird ein Riegel vorgeschoben. Die Polizei hilft bei Bedrohungen, auch im Netz. Gerichte verhandeln die Fälle schneller und sprechen härtere Strafen aus. Die demokratische Mehrheit wehrt sich gegen die lauten Pöbler, widerspricht, demonstriert und unterstützt damit politisch Aktive und Minderheiten. Weil Sitzungen nicht spät abends stattfinden und es eine höhere Aufwandsentschädigung gibt, wird die Kommunalpolitik attraktiver, auch für junge Frauen. Und weil sie vor Ort viel entscheiden und gestalten können, macht der Job als Bürgermeister oder Stadträtin mehr Spaß.
Eine Demokratie, die funktioniert eben nicht ohne ein gutes Fundament. Und das sind die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Menschen, die im Stadtrat sitzen und die, die ehrenamtlich Politik betreiben.
Ja, das war's für heute von uns. Wir freuen uns über euer Feedback. Gerne an malangenommen@tagesschau.de.
Da könnt ihr auch Abschiedsgrüße hinschreiben für Vera, denn Vera, du warst von Anfang an dabei, aber das hier ist heute deine letzte Folge.
Ja, leider. In Zukunft bin ich woanders, aber ich sage danke. Es war mir eine Freude.
Und hörst auch in Zukunft weiter mal angenommen. Oder du kannst auch in der ARD-Audiothek einen Podcast hören, den wir euch empfehlen wollen. Der heißt Absolute Mehrheit. Das ist für alle, die sich dafür interessieren, was die da oben so machen.
Da erzählen Spitzenpolitikerinnen und Politiker, was sie machen würden, wenn ihre Parteien alleine regieren würden. Zum Beispiel CDU-Chef Friedrich Merz oder die SPD-Europakandidatin Katharina Barley.
Das war's von Mal angenommen für heute. Und das letzte Wort hast natürlich heute du, Vera.
Alles Gute für die Zukunft. Tschüss.